Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen kommen aus Nightcrawler. Und wir haben Jake Gyllenhaal gesehen als, ich würde mal sagen, Gelegenheitsmittelschwerkriminellen, der entdeckt, dass er auch einen anderen Weg einschlagen könnte, nämlich Kameramann zu sein für Unfälle und Verbrechen und die Nachrichtenfernsehstationen damit zu beliefern. Das wäre an sich schon eine interessante Geschichte, aber Jake Gyllenhaal spielt Lou Bloom, eine Figur, die leicht soziopathische Züge hat und wie ein Glückskeksautomat ständig Businessplan-Weisheiten von sich gibt, die ausgesprochen verstörend sind, wenn man sieht, was er alles so tut. Ich fand es einen sehr spannenden Film auf sehr vielen verschiedenen Ebenen sehr interessant.
Ja, für mich der absolut glaubwürdige Aufstieg eines Menschenverächters, also mit dem bisschen soziopathisch, das würde ich sagen, ist schon zu niedlich für ihn ausgedrückt. Eines Soziopathen mit extrem gepflegten Manieren, was in der Figur eine ganz wundervolle Anlage ist. Ich würde jetzt gerne sagen, es gab in dem Film irgendeine Identifikationsfläche, die gab es nicht, was natürlich den Zugang relativ schwer macht. Aber die Story läuft in sich völlig schlüssig und komplett rund und wird von einem immer besser werdenden Jake Gyllenhaal, der sich immer mehr auch für mich zu so einem Method-Actor entwickelt, weil wer ihn zum Beispiel in Prince of Persia gesehen hat mit den gut ausgebildeten Muckis oder in anderen Filmen, in denen er sein Äußeres und auch seinen Habitus perfekt der Rolle anpasst, der wird hier auch wieder verblüfft sein, dass er da eher so den hohlwangigen, katzbuckelnden Soziopathen perfekt trifft.
Es ist die perfekte Mischung aus Kevin Spacey und Anthony Perkins in der Rolle. Es ist absolut, die Bandbreite ist absolut unglaublich. Und ich finde, es ist, kann man gleich vorweg sagen, für Jake Gyllenhaal, es ist der Triumph eines Schauspielers, so einen Film, finde ich, so durchzuziehen. Und ich bin von mir total überrascht. Ich bin da normalerweise der Freak, der immer die Identifikationsflächen braucht. Hier gibt es, du hast völlig recht, hier gibt es keine. Und trotzdem fand ich den Film ganz großartig. Von der Atmosphäre übrigens hat er mich ein bisschen an Drive mit Ryan Gosling erinnert, auch von der Souveränität, wie die Straßen und die Stadt in der Nacht eingesetzt werden.
Ja, sehe ich genauso. Sind wirklich starke Reminiszenzen da auch an Drive, wobei der noch ein bisschen dynamischer und vor allem in der finalen Verfolgungsjagd auch noch atemloser daherkommt und da habe ich echt an den Fingernägeln geknabbert, obwohl es keinen gibt, um den man sich so richtig Sorgen gemacht hat. Weder um die Hauptfigur noch um sein Pat und Patachon-Brüderchen, den er da die ganze Zeit vorführt, ist es doch eine wahnsinnig spannende Geschichte gewesen. Auch getrieben durch den sagenhaft guten Soundtrack, wie ich finde.
Ja, also Jake Gyllenhaal ist tatsächlich hinreißend. Was der Film mit einem macht, ist, dass er am Anfang hat man durchaus noch das Gefühl, Sympathie für diese Figur aufbringen zu können. Zumal Gyllenhaal so dramatisch, mächtig und eingefallen mit kleinen Schritten immer von rechts nach links trippelt und eigentlich unser Mitleid verdient. Dann merkt man aber ganz schnell, dass er eine völlig empathiefreie Person ist und darin einfach von unglaublicher Brutalität und Kaltschnäuzigkeit. Also das so zu spielen, das ist schon Wahnsinn. Was mich aber fast noch mehr erreicht hat, ist so dieser Widerspruch von dem trashigen Bildmaterial, was er aufnimmt und was wir immer wieder in diesem Newsroom vorgespielt kriegen und diesen wunderschönen fotografierten L.A., wo das Ganze spielt. Also der Film steigt schon ein mit diesen wahnsinnig schönen Nachtaufnahmen von Los Angeles und auch zwischendurch gibt es immer wieder Ansichten der Stadt von so einer bezaubernden Schönheit, dass dieser ganze Trash, der uns geschichtsimmanent sozusagen dazugeführt wird, umso katastrophaler und brutaler und fürchterlicher auf einen wirkt. Also das ist schon ganz toll gemacht. Das ist auch von der filmischen Idee her genial.
Gyllenhaal ist so ein bisschen der Engel des Todes, so mit seinen weit aufgerissenen Augen und natürlich in der Stadt der Engel. Das ist wirklich so ein schöner Gegensatz. Ich fand es auch interessant, wie die Dramaturgie der Geschichte, in die er sich rein verstrickt, aber von der äußeren Handlung auch dann so spannend ist, dass sie innen wie außen sozusagen funktioniert und einen total mitnimmt. Hendrik, warst du auch zufrieden?
Hast du im Vorfeld erzählt, zumindest als eine der Sachen aufgeschnappt zu haben, in dem Film würde irgendeiner Kritik nach sehr wenig passieren. Das finde ich absolut nicht.
Ich habe mich getäuscht.
Oder da hat sich jemand getäuscht. Nee, es passiert sehr viel. Es passiert halt nicht auf die Art, dass in der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Minute jeweils schon irgendwelche Reifen quietschen. Man ist von Anfang an, da stimme ich hier nicht ganz zu, man merkt, glaube ich, schon bei dem, was er in der ersten Szene tut, schon sehr direkt, in welche Richtung es geht.
Und er tut es nur für eine Uhr.
Also man will ihn, also ich zumindest wusste von Anfang an, dass das keine Identifikation ist und werden kann. Und gerade diese Kompromisslosigkeit des Einstiegs finde ich es bewundernswert, dass er es wirklich durch seine Präsenz schafft, direkt von Anfang an so einen Magnetismus zu entfalten. Weil nicht nur die Kamera klebt ja auch an ihm. Er ist ja 85% der Zeit in irgendeiner Form präsent, entweder weil er selbst im Bild ist oder weil man weiß, dass die Bilder, die man gerade sieht, von ihm, also von ihm als Charakter, gedreht worden sind. Das lässt einen sehr, sehr dicht an dieser Figur sein, an diesem Charakter sein. Und diese Drehung der Schraube, dieses ganz behutsame, in Details erzählte Eskalieren, das ist das, was dem Film unglaublich viel Handlung verleiht. Es ist nicht so viel Action, aber es ist enorm viel Handlung. Das schauspielerisch zu tragen, fand ich wirklich absolut grandios von ihm. Also ich finde, er ist im Moment einer der besten Schauspieler seiner Generation. Er traut sich auch. Er hat sich eine sehr gute Story getraut, die, glaube ich, auch sehr hätte daneben gehen können. Und die einzigen Identifikationsflächen, die der Film wirklich lässt, das sind Figuren am Rande. Das ist die kleine, schüchterne Praktikantin, die im Schneideraum neben den Leuten sitzt, die diese Filme schneiden und verhandeln und überhaupt nichts sagen kann, weil sie irgendwie in so einer Art Schreckstarre ist und einfach nur so ein bisschen verheult vor sich hinguckt, weil sie im Grunde sich gerade, glaube ich, auf dem falschen Planeten fühlt. Das sind die einzigen Identifikationsflächen, die man da überhaupt in diesem Film zu sehen die Chance hat.
Ja, also unsere Empathie gilt den Kollateralschäden, den Menschen, von denen wir wissen, dass sie jetzt in tödliche Gefahr geraten durch ihn. Ja? Er ist ja praktisch der fleischgewordene Raubtierkapitalismus. Er ist ja bereit, jede ethische und moralische Grenze hinter sich zu lassen. Er kennt keine Skrupel. Er gibt seine Glückskeks, Kapitalismus-Weisheiten von sich, seinen Businessplan. Das ist auch der Businessplan des Todes, weil am Anfang hat man das Gefühl, mein Gott, das ist ein Typ, der über Leichen geht. Am Ende sieht man ihn, wie er drehend mit der Kamera über Leichen drüber geht und nicht nur einmal.
Was ich jetzt in so einer angedeuteten Selbstreflexion feststelle, ist aber, es ist ziemlich perfide, dass der Film im Grunde genommen mit dem gleichen voyeuristischen Prinzipien bei mir so einen Eindruck hinterlassen hat, derer er sich auch in dem Film bedient. Bist vorhin aufgestanden, hast direkt gesagt, mein Gott, wie zynisch. Ja, habe ich gesagt, sie hat recht. Es ist in der Tat so, man kann sich dieser Faszination, natürlich der Figur, die so brillant gespielt ist, nicht entziehen, aber genauso wenig diesem Handlungsbogen, der sich da vor einem entwickelt und der völlig glaubwürdig daherkommt.
Und nicht nur er ist ja das personifizierte Böse, damit richten wir uns ja irgendwann im Verlauf des Films ein, sondern er funktioniert ja nur oder seine Methode funktioniert nur, weil es diesen Fernsehsender gibt.
Und weil wir zuschauen.
Der sozusagen kann, ja. Dafür sorgt, dass wir alle dabei sind. Also insofern ist es wirklich, es ist die berühmte Kiste in der Kiste. Das ist schon auch im Werden schon schockierend gewesen.
Und seine Skrupellosigkeit wirkte am Ende ansteckend. Irgendwann gibt es die Szene, als die Nachrichtenchefin sagt, dass Lou Bloom uns alle inspiriert. Das ist ja schon seine Sprache. Ja. Und es ist so, dass das Gefühl...
Da ist sie schon sein Geschöpf. Zu dem Zeitpunkt ist sie schon sein Geschöpf.
Übrigens vielleicht die erste Altersrolle von Renee Russo, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und sie spielt es unglaublich gut. Also es ist ja auch dann schwer, neben diesem Jake Gyllenhaal sozusagen einen Widerpart zu geben. Und sie gerät in ganz merkwürdige Situationen, weil er zwischenmenschliche Dinge entweder anders bewertet oder als Soziopath auch nicht versteht. Also er geht auf jeden Fall so weit, dass er alles seinem Businessplan sozusagen unterordnet. Und das Verstörende daran lässt sich dann in den Augen tatsächlich von Rene Russo bei verschiedenen Gelegenheiten ablesen. Fand ich auch extrem beeindruckend.
Eine der, wie ich fand, intensivsten Szenen des Films am Schluss ist, wie dieser letzte Film, den wir zu sehen kriegen von ihm, wie die sich das angucken zu zweit und sich, die Kamera filmt so durch die beiden hindurch. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre das ein altes Ehepaar, das auf dem Sofa sitzt und sich das schon im Fernsehen anguckt. Und diese Intensität der beiden, dass er ihr genau das gegeben hat, was sie sich intensiv wünscht, das hatte schon auf eine ganz perverse Art hatte das eine sehr erotische Komponente. Und das war, fand ich, eine der stärksten Szenen des Films, weil darauf läuft es hinaus. In dem Moment hat sein Businessplan perfekt funktioniert. Das war seine Krönung.
Ja.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Also mir kam es auch vor, dass er wie so ein Insekt seinen Konkurrenten dann auch praktisch auffrisst während der Filmhandlung. Und am Ende sieht man, dass er genau das macht, was der Konkurrent angefangen hat, den er aus dem Weg räumen muss. Und mit dieser Einstellung auch aufzuhören, wie er praktisch die Kopie des besseren Konkurrenten und dieses besseren Businessplans wird und ihn praktisch aufgefressen hat und umgebracht hat und aus dem Weg geräumt hat und dass diese Turbo-Raubtier-kapitalistische Maschine nicht mehr aufzuhalten ist.
Ja, und auch mit welcher Beiläufigkeit er den aus dem Weg räumt. Also wir kriegen ja im Film auch nicht viele Hinweise drauf. Wir sehen, dass er in der Nähe des Autos ist von dem Kollegen, der später mit dem Auto verunglückt, und wissen, dass er dieses Auto manipuliert hat. Also der Film macht es auch ganz, ganz geschickt, dass er nicht wirklich ein Krimi entwickelt, der uns ablenkt vom eigentlichen Thema, sondern uns all diese Morde und Brutalitäten quasi so ganz beiläufig peu à peu mitserviert. Und wir erst in dem Moment, in dem wir sie verstehen, darüber erschrecken, wie leicht es sozusagen war, uns das unterzujubeln. Was auch wieder auf der zweiten Ebene natürlich unser Umgang mit News und mit Nachrichten ist. Also das ist so eine ganz doppelbödige Geschichte.
Das fällt uns deswegen so leicht zu glauben, weil der Film im Hintergrund die ganze Zeit zeigt, ich meine, ein Businessplan in dieser Weise kann nur funktionieren, wenn das System es zulässt. Und er hat am Anfang, wo er sich praktisch dieser Nachrichtenchefin vorstellt, erzählt, ich habe da mal so einen Kurs gemacht und da habe ich das gelernt. Und er setzt ja einfach nur völlig konsequent das um, was als Ideal herausposaunt ist. Das merkt man dann, wenn er selber diese Bewerbungsgespräche führt oder wenn er am Anfang selber sich bewirbt. Er leiert ja, wie du eben sagtest, aus dem Phrasenautomaten leiert er diese Dinge runter, aber schon mit dieser manischen Intensität.
Weil er sie glaubt.
Weil er sie glaubt und sie so konsequent glaubt, dass er in diesem System eigentlich fast nur Erfolg haben kann. Ja. Wir warten jetzt auf den Kameramann dahinter.
Das ist jetzt wieder mehr als passend.
Ja, er hat den raubtierkapitalistischen Überbau, den er sich da im Internet aufgesogen hat, total verinnerlicht. Und ja, da gibt's überhaupt keine Brechung, auch durch diese Einperspektivenhandlung. Es ist ja quasi wie ein Entwicklungsfilm, als Parallele zu einem Entwicklungsroman, wie er ganz konsequent im Grunde genommen das, was er sich so zusammengetragen hat. Du sagst Glückskeksweisheiten. Ich sage, es ist tatsächlich so eine Art mega kapitalistisches, du sagst System.
So Arbeitsweltendrill.
Ja, genau.
Phrasen,
das ist
ein Vokabelheft im Grunde.
Ja. Verstörend.
Definitiv. Gary würde jetzt sagen, ein verstörendes Meisterwerk.
Ich hab mal an euch eine Frage, weil ich bin ja jetzt der einzige Mensch, der nicht in der Medienbranche arbeitet. Wie übersetzbar ist euch das für Deutschland? Oder für unsere Art von mit Medien umzugehen?
Also es gibt definitiv für die Fernsehnachrichten hier auch freie Teams, die auch solche Sachen filmen. Mhm. Die ethischen Kontrollgrenzen, was man zeigt und was man nicht zeigt, sind zurzeit noch anders. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer so ist und ob das nicht in den letzten Jahren sich auch aufgeweicht hat. Abgesehen davon passiert, glaube ich, auch etwas weniger. Und ich glaube, es ist auch nicht so professionell, wie das in großen Städten, wie jetzt in den Staaten, wie wir es gesehen haben, ist. Aber ich glaube, dass es noch ethische und moralische Kontrollsysteme gibt, die zumindest noch greifen. Wir sehen hier im Film, dass die zwar existieren, dass die aber wirkungslos bleiben.
Mhm. Haltet ihr das denn für realistisch, dass es in den USA tatsächlich so sein können oder dass es vielleicht hier dramaturgisch sehr übersteigert ist?
Also wir wissen, dass sehr viel mehr über Gewalt Verbrechen berichtet wird und es gibt ja auch zum Beispiel verschiedene Sendungen, wo Kamerateams tatsächlich bei echten Einsätzen mit der Polizei mitlaufen.
Mit dem Hubschrauber, mit Kameras, die in den Polizeifahrzeugen angebracht sind, mit. Also das ist eine ganz andere Form von Verständnis von Berichterstattung auch, die da schon gang und gäbe ist. Ich glaube nicht, dass der allzu weit. Natürlich ist das eine Geschichte, die auf so einen Soziopathen zugespitzt ist, aber dass der allzu weit von der Wirklichkeit entfernt ist, das glaube ich persönlich nicht.
Und dass es dabei um die Konkurrenz der Quote geht, bei uns ganz genauso. Also wer keine Quote macht, hat ein Problem. Und das wird ja hier mehrfach thematisiert, dass diese Redakteurin sich ihm nur deswegen ausliefert, weil sie aufgrund ihrer sinkenden Quote davon bedroht ist, ihren Job zu verlieren. Also das ist ja eine ganz klare Kiste.
Zu seinem Businessplan gehört natürlich auch, dass er nicht länger allein sein möchte. Und durch eine Andeutung zwischendurch kriegen wir auch mit, dass er sich tatsächlich in diesem Handel auch durchsetzt. Also man sieht es nie, das fand ich auch sehr interessant, dass man das nie sieht, aber so mitbekommt, dass sie nicht nur mit immer mehr Geld diese unglaublich brutalen Bilder bei ihm bezahlt, sondern auch mit sich selbst.
Ja, das ist ja ein wundervoller Kniff, um einen Film im Kopf im Gang zu setzen, ne? Also ja, hat auch perfekt funktioniert.
Ja, aber das gibt nicht viele Drehbuchautoren, die Eier haben und viele Regisseure, die die Fähigkeit haben, das dann auch so durchzuziehen. Ich muss unbedingt rausfinden, wie der Drehbuchautor heißt und wie der Regisseur heißt, weil von da möchte ich jetzt nichts mehr verpassen. Das fand ich jetzt sehr beeindruckend.
Ja.
Wir sind in der Runde, dass wir die Punkte geben.
Ja, es ist schwierig. Es ist jetzt... Also den Unterhaltungswert kann ich so nicht beziffern. Ich kann nur sagen, es ist tatsächlich ein sperriger, sehr guter Film. Ich würde, also als Meisterwerk würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Dazu ist er doch irgendwie von einem, würde ihn mir nicht nochmal ansehen. Das ist so ein Film, der ist einmal und nie wieder. Von daher weiß ich nicht, 8 Punkte.
Also von mir kriegt er 9, weil ich würde wirklich nur die Einschränkung machen, dass ich letztendlich ein Problem damit hatte, dass alles nachts spielt. Also ich finde, dieser nächtliche Effekt, der hat am Anfang sehr gut funktioniert und der läuft sich ein bisschen tot dadurch, dass nie mit einem Kontrast tagsüber gearbeitet wird. Aber das ist wirklich die einzige Einschränkung, die ich machen würde. Ansonsten finde ich 9 Punkte.
Ich bin bei 8, weil ich kann bei der intensiven schauspielerischen Leistung vor allen Dingen nicht weniger geben.
Also wir reden jetzt über eine Viertelstunde und mir ist noch kein Grund eingefallen, ihm keine 10 zu geben. Ich kann ihm da nur für diese alles überstrahlende Leistung von Jake Gyllenhaal in diesem fantastisch gestriebenen und exzellent gedrehten Film auch nur 10 Punkte geben. Dankeschön. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.